Also willkommen zu meinem Vortrag Softwareentwicklung mit GNOME. Um Sie von vornherein darauf vorzubereiten, ich werde nicht ganz das machen, was im Programm steht. Der Abschluss mit den Plugins, den spare ich mir, weil der doch ziemlich aufwendig ist. Und schön. Weil das doch recht aufwendig ist und es für diejenigen, die das verstehen werden, wovon ich jetzt nachher gleich erzählen werde, relativ einfach weiter zu erlernen sein sollte, weil es im Endeffekt die gleichen Konzepte sind, nur auf dynamisches Laden von Modulen bezogen, die aber halt, was das Objekttypensystem, das Implementieren von Interfaces etc. Genau so läuft, wie das, was ich hier jetzt zeigen werde. Kleiner Überblick über das, was ich vorhabe. Ich werde erst ein bisschen Grundlegendes über Problematik von Objektorientierung in C erzählen, wo wir Probleme haben, wo wir durch Probleme zu Lösungen gezwungen werden, die uns andere Probleme ersparen. Werde dann übergehen zu GObject, dem eigentlichen Objektorientierungssystem, das wir verwenden, das innerhalb der glib definiert ist, das wir auch fürs GTK verwenden und das eigentlich sehr stark verwendet wird in und um GNOME und das es ermöglicht auf eine etwas umständliche Art und Weise, aber dennoch sehr effektiv und halbwegs übersichtlich Objektorientierung in C zu ermöglichen. Danach gehe ich noch kurz auf zwei, drei kleine Hilfswerkzeuge ein, die helfen sollen, Programme einem weiteren Publikum zur Verfügung zu stellen oder Schnittstellen, die man selber definiert hat, anderen Entwicklern auf eine optisch ansprechende und auch gewiss übersichtliche Art und Weise zu bieten. Danach gehe ich, das wird der optionale Teil sein, je nachdem wie weit wir in der Zeit kommen, gehe ich auf einige Bibliotheken ein, die wir bei GNOME haben, wofür sie verwendet werden, wie man sie eventuell auch für Nicht-GNOME-Projekte sinnvoll verwenden kann. Das gibt eine ganze Menge GNOME-Bibliotheken, die auch außerhalb von GNOME verwendet werden. Die glib selber zum Beispiel wird zum Beispiel für NTOP, ein Netzwerkanalyse-Tool, verwendet. Also, wir machen das Ganze in C bei GNOME, weil C der kleinste gemeinsame Nenner von so ziemlich allen Programmiersprachen ist, die zurzeit zur Verfügung stehen. Alles, was wir in C können, können wir auch in anderen Programmiersprachen. Wir können das, was wir in C machen, in anderen Programmiersprachen nutzen und so umbiegen, dass es der Syntax von diesen anderen Programmiersprachen sehr gut entspricht. Sodass wir zum Beispiel mit GTK im MC++-Bindings haben, die nur eine sehr schwache Kapselung über die unsere C-Strukturen bietet, die aber von der Syntax her sehr stark C++-lastig sind, sodass man sehr vieles, was in C lästig und nötig ist, da nicht mehr sieht, weil man sehr viel mit Objekten hantieren kann. Die Container-Elemente haben STL-ähnliche Syntax. Halt alles, was man erwartet, wenn man so ein Toolkit in der entsprechenden Sprache bekommt. C hat kein vernünftiges Typsystem. Alles, was es kennt, sind Typdefinitionen, Typedefs. Dadurch müssen wir unser Typsystem natürlich selbst implementieren. Dadurch, dass wir es selbst implementieren müssen, müssten die Typüberprüfung, das Casten, das Umbiegen, das Registrieren von Typen, das muss alles zur Laufzeit der Anwendung geschehen. Das kann nicht schon während des Kompilierens geschehen, wie das bei C++ zum Beispiel der Fall ist oder bei Java. Dadurch gewinnen wir aber auch Vorteile, weil Skriptsprachen wie Python oder Ruby selber ein dynamisches Typsystem haben und es deutlich einfacher ist, ein dynamisches Typsystem in einem anderen zu kapseln, als ein statisches in einem dynamischen zu kapseln. Das war letzten Sommer zumindest noch der Fall, dass die KDEler teilweise sehr starke Probleme mit ihren Python-Bindings hatten, weil sie es recht schwer hatten, die C++-API in Python abzubilden. Das scheint mittlerweile aber ziemlich gut geglückt zu sein. Das sind Probleme, die wir nie hatten, weil wir von vornherein dynamisches Typsystem implementieren mussten. GObject. GObject ist der Teil der glib, der uns diese Objektorientierungsmöglichkeiten bietet. GObject selber ist die Basisklasse, von der wir ableiten, so wie das Object in Java zum Beispiel. GObject umfasst aber auch noch eine ganze Menge mehr Hilfsmittel, auf die ich nach und nach eingehen werde. Das erste wird sein gType. G-Type ist das Typsystem, das wir verwenden. Das wir vor allem verwenden, um Typen zu klassifizieren, um Typüberprüfungen durchzuführen und um zu casten. Es sind nicht wirkliche Casts, die wir verwenden. Das sind Makros, die im Endeffekt die Wirkung eines Casts haben, auf die wir halt zurückgreifen müssen, weil wir uns in C befinden und weil C kein vernünftiges Typsystem kann. In G-Type in G-Type schaffen wir auch gleichzeitig die Verbindung zum bisher existierenden System in C zu den primitiven Datentypen, zum Beispiel wie Integern, Character Arrays, die als Strings verwendet werden und weiteren, Double Float. Dann auch zu Enumerations oder Flags. Auf die Gemeinsamkeiten und Unterschiede werde ich nachher noch zu sprechen kommen, wenn ich auf Enumerations und Flags eingehen werde. Auf Box-Types, das sind Strukturen, die dadurch entstehen, dass ich andere Strukturen oder primitive Datentypen zusammen koppel. Ein Beispiel davon wäre jetzt, von einem Box-Type wäre diese Farbstruktur, die einfach nur eine Kombination von 4 Double-Werten ist, die verwendet werden, um eine Farbe zu spezifizieren, inklusive Alpha-Wert. Der Teil, bei dem das Ganze dann wirklich lustig wird, ist, wenn wir dann von Klassen reden, wenn wir von G-Object ableiten, von der G-Object-Class, wenn wir Methoden überschreiben, überladen und wenn wir mit Signalen und Klassenattributen arbeiten. Enumerations und Flags. Enumerations kennen viele aus C. Ich zeige hier nochmal kurz welche aus diesem Quelltext. Das ist eine Enumeration, die jetzt nur einen Wert hat. Damit kann ich verschiedene Arten von Werten definieren. Das hier sind Flags, wie man sehen kann. Das Besondere bei Flags ist, dass sie mit einer Bitmaske übereinander gelegt werden können, so um rauszukriegen, ob ein gewisses Flag gesetzt ist oder nicht. Was bei reinen Enumerations, die fortlaufend durchnummerieren, nicht geht. Flags benutze ich, wenn ich von einem Typen mehrere Werte gleichzeitig haben kann, Enumerations nur, wenn ich genau einen haben kann davon. Um mit diesen Enumerations in G-Type zu arbeiten, werden dann aus diesen gescannten Quelltextdateien wiederum Quelltextdateien generiert. Ich habe hier jetzt die Beispieldateien, das ist das Header-File zu dieser Enumeration. An dieser Stelle wird einfach eine getType-Methode für G-Type deklariert, die G-Type-Definition zurückliefert und dann hier noch einmal den Typ als Makro definiert mit Großbuchstaben, damit es später übersichtlicher wird, mit diesem Typ zu arbeiten. Und auch das Refactoring wird etwas einfacher, wenn ich das mit Makros mache und nicht immer überall direkt den Funktionsnamen habe. Dann habe ich hier das dazugehörige C-Quelltext-File. Das ist relativ wenig, ist aber auch in diesem Fall ganz gut so. Hier wird die getType-Methode implementiert. Der eigentlich interessante Teil ist dieser hier. Da wird in den ersten 4 Zeilen die Enumeration definiert. Man sieht, dass der Wert der Enumeration auftaucht, dass dieser Wert noch einmal als String maskiert auftaucht und dass dieser Wert am Ende nochmal in einer anderen Form als String maskiert auftaucht. Diese Informationen sind dort, um es zu ermöglichen, diese Enumerations auch sinnvoll auf der Standardausgabe auszugeben oder um beim Debugging zu helfen. Einfach weil es sinnvoll ist, an solchen Stellen Strings ausgeben zu können, anstatt von Zahlen, weil die Zahlen selbst dem Entwickler, der das geschrieben hat, nicht viel sagen werden, wenn er das dann in einer Reihe von Debugging-Messages findet. Diese Quelltextdateien, die Sie gerade gesehen haben, die letzten beiden, die wurden mit dem Tool glib mkenums erstellt. Dieses Tool, wie bereits erzählt, extrahiert Enumerations aus Quelltextdateien, generiert daraus dann wieder mithilfe von Vorlagendateien andere Quelltextdateien, die Typdefinition etc. für uns erledigen. Das machen wir einfach mit diesem Programm, weil wir eine ganze Menge Aufwand treiben müssen, um das Ganze vernünftig zu implementieren und wir uns da nicht noch stressen müssen mit aktualisierten Dateien, wenn ich da jetzt einen Flag hinzufüge, muss ich da wiederum die C- und H-Dateien dazu editieren und das ist etwas umständlich, um das alles per Hand zu machen und sehr fehleranfällig und deshalb lassen wir das Ganze einfach von diesem Tool machen. Vorteil dabei ist, dass ich über G-Type den Enumeration-Wert, wenn ich den Typ kenne, ganz einfach auf den String mappen kann und diesen dann ausgeben kann, anzeigen kann, zum Beispiel in User-Interfaces auch, wenn ich die Wahl habe zwischen drei Werten zum Beispiel, macht das da Sinn, wenn das in der Anwendung intern als Enumeration gehandhabt wird, wenn der Nutzer aber nicht die Zahlenwerte sieht dieser Enumeration, sondern wirklich die Textbeschreibung, das, was man damit macht mit dieser Enumeration. Boxed Structures. Das sind die Struct-Typen in C, die wir hier mit in G-Object reinziehen. Was dabei wichtig ist, ist, dass wir Kopier- und Freigabefunktionen brauchen, die diese Werte genau kopieren, übernehmen, beziehungsweise bis ins kleinste Detail wieder aus dem Speicher freigeben. Solche Strukturen können zum Beispiel sein, Dateien, die ich im Speicher halte, in meinem Document Model, wo ich den Dateinamen als String gespeichert habe. Das ist wichtig, dass ich bei der Kopierfunktion zum Beispiel den String selber auch explizit mitkopiere an eine andere Speicherposition, damit ich nicht bei der späteren Freigabe einer dieser beiden Kopien dafür sorge, dass Zugriff auf den anderen Speicherbereich nicht mehr möglich ist. Boxed Structures verwenden wir sehr viel, wenn wir kleinere Strukturen basteln, bei denen wir keine Referenzzählen brauchen, die wir im Endeffekt wie Werte behandeln, so wie das Farbbeispiel, das ich am Anfang gezeigt hatte. Dazu habe ich dann noch die Typdefinition von dieser Boxed Structure. Das ist leider per Hand geschrieben, das geht nicht automatisch, weil ich diese Structures sehr flexibel selber gestalten kann und es nicht möglich, also nicht in einem akzeptablen Rahmen möglich ist, diese Flexibilität in ein Programm einzuarbeiten und das automatisch zu generieren. Hier definiere ich den Typ, den benenne ich mit cc-color, definiere eine Kopierfunktion, eine Freigabefunktion und implementiere die Kopierfunktion hier oben nochmal. Das ist im Endeffekt alles, was ich für solche Strukturen brauche. Wenn ich da dann halt noch Strings drin habe, muss ich halt zusehen, dass ich da nicht nur die Struktur einmal dereferenziere und das einfach auf die andere Struktur kopiere, sondern dass ich entsprechend auch aufpasse, wenn ich mit Pointern arbeite, dass ich da nicht irgendwie versuche, an zwei Stellen Zeiger auf einen und denselben Speicherbereich zu haben. Was beim späteren Freigeben dieser Speicherbereiche sehr problematisch werden kann und zu fehleranfälligen Programmen führt. G-Object. Damit können wir jetzt wirklich richtige Objekte in C erstellen. Objekte, bei denen wir Referenzen zählen können, bei denen wir Typen überprüfen können, bis uns schwindelig wird, um sicherzugehen, dass unser Quelltext auch tatsächlich nur auf Objekten angewandt wird, die wir erwarten, so dass wir prüfen können, ob eine Funktion die richtigen Argumente empfängt. Das können wir alles bei Standard-C-Strukturen nicht, weil uns halt ein entsprechendes Typsystem, entsprechende Sicherstellung fehlen an dieser Stelle. Ich habe hier noch ein bisschen Beispielcode dazu. Das ist eine, hier ist das Header-File dazu, das hatte ich gerade eben schon mal. Das ist eine Klasse, die ich zum Darstellen von Grafiken verwende in einem kleinen Beispiel-Tool. Ich kann das ja hier mal kurz nebenbei zeigen. Das geht darum, dass ich eine Canvas-Struktur erarbeite, die das jetzige GNOME-Canvas ablösen soll. Und in diesem Zusammenhang wichtig ist natürlich, dass ich das Ganze möglichst versuche, auf eine moderne Art und Weise zu ablaufen zu lassen, dass ich zum Beispiel nicht die Grafiken komplett in Software vorrendere und dann sage, jetzt zeig mal an, sondern dass ich das möglichst hardwarebeschleunigt mache, wo es geht. Zu diesem Zweck verwende ich hier die Cairo-Bibliothek für die Darstellung und das Tool bastelt einfach nur so ein kleines Fenster, das da 12 Quadrate reinmalt. Der Renderer ist in diesem Fall die Struktur, die dafür sorgt, dass diese Quadrate wirklich gemalt werden, dass auf die Größe geachtet wird, die Position, die Farbe und dass das Ganze dann letztendlich auf dem Display erscheint. Das ist die Basisklasse für solche Renderer. Die genauen Renderer definiere ich dann, indem ich von dieser Klasse ableite. Aber ich nehme diese Klasse jetzt mal als Beispiel, wie man sehr einfach von GObject eine Klasse ableitet. Und zwar definiere ich eine Struktur für die Instanz, in der ich das GObject als Wert reinpacke und nicht als Zeiger. Dadurch sorge ich dafür, dass ich, wenn ich das Ganze caste auf ein GObject, das Ganze immer noch auf eine Speicheradresse zeigt, die in Wirklichkeit ein GObject ist. Dahinter hänge ich jetzt einfach eine private Struktur, die ich in C-File später näher definiere, um gewisse Zugriffsmöglichkeiten auf Eigenschaften dieses Renderers einfach zu verbieten. Zweite wichtige Struktur in diesem Zusammenhang ist eine Struktur für die Klasse. Wir erzeugen, wenn wir eine Instanz erzeugen, erzeugen wir auch erst einmal eine Klassenstruktur dafür. Was in diesem Fall sehr wichtig ist, ist, dass wir eine Klassenstruktur mehrfach erzeugen teilweise. Dadurch, dass wir Methoden überschreiben können von Klassen. Man sieht hier jetzt die Render- und Reset-Functions, die ich definiert habe als Pointer. Wenn ich da selber eigene Funktionen reinschreibe, muss ich ja damit rechnen, dass andere Renderer das nicht wollen. Deshalb haben wir diese Strukturen so oft im Speicher, wie wir entsprechende Klassen haben, die davon ableiten. Das sind die Strukturen, die ich dafür anlege. Dann definiere ich hier oben noch ein paar Makros. Ist aber sehr unvollständig hier, weil ich mit dieser Struktur sehr wenig arbeite. Ich habe hier wieder die Typdefinition. Dann habe ich einmal einen Cast für die Klasse, den ich verwende, wenn ich von dieser Klasse ableiten will, um halt an die Render- und Reset-Funktion rankommen zu können, um diese zu überschreiben mit eigenen Werten. Und dazu dann noch die Get-Class, das Get-Class-Makro, das mir einfach von einem Objekt die zugehörige Klasse liefert. Die Implementation dieser Klasse ist relativ übersichtlich, besteht im Endeffekt nur aus drei Methoden hier. Das ist einmal die getType-Methode, mit der wir wieder diese Klasse bei gtype registrieren. Hier unten, das ist der eigentlich interessante Teil, dass ich hier definiere, von welcher Klasse ich ableite. Das ist die gleiche Klasse, die ich in meine Klassenstruktur und in meine Instanzstruktur schon mal eingebettet habe. Ich definiere einen Namen, der später ausgegeben werden kann. Verweis auf die Infostruktur, die hier jetzt in diesem sehr einfachen Fall nur die Größen der Klassen- und Instanzstrukturen beinhaltet und sage dann noch, dass ich keine Objekte vorinstanziert haben möchte von dieser Klasse. Weiterhin habe ich hier eine allgemeine Render-Funktion definiert, die einfach fehlschlägt, wenn die Klasse keine Render-Methode definiert hat. Ich lasse mir hiermit von dem Renderer, den ich mitgebe, die Klasse geben über das Makro, davon dann wiederum den Zeiger auf die Render-Funktion und ich führe diese Funktion wirklich nur dann aus, wenn sie nicht null ist. Das würde sonst halt dazu führen, dass ich versuche, einen Null-Pointer zu dereferenzieren und das endet dann in der Regel mit einem hässlichen Abbruchdialog einer Anwendung, bei der der Nutzer dann nur noch die Möglichkeit hat, die Anwendung neu zu starten, ohne seine Daten zu retten. Und das wollen wir ja alle nicht. Hier rufe ich die Methode selber dann nochmal auf, wenn sie denn definiert ist. Das mache ich mit der Reset-Methode genauso. Und wenn ich das Ganze dann implementiere, also jetzt von dieser Klasse wieder eine ableite, die das Ganze für ein Rechteck implementiert, dann sieht man hier, dass ich in der privaten Rechteckstruktur, ich kann ja noch kurz mal das Header-File dazu zeigen, das sieht ziemlich ähnlich aus wie das von dem anderen. Was ich hier noch hinzugefügt habe, ist der Instanzcast, den ich brauche, wenn ich später mit dem Rechteck arbeiten werde. Das Rechteck haben wir hier. Und hier haben wir dann gleich wieder die gleichen Späße bei der GetType-Funktion, die ich ganz unten ans Ende geschrieben habe. Hier gebe ich die Größen an, gebe an, wie man die Rechteckklasse initialisiert, wie man das Rechteck initialisiert, mit welche Methoden dafür verwendet werden und registriere diesen Typ dann wieder. Die Initialisierung des Rechtecks erfolgt hier. Das ist einfach nur, dass ich die private Struktur mir einmal allokiere im Speicher, damit ich dort auf Werte zugreifen kann. Mit GNU 0 bekomme ich das Ganze gleich mit Nullen gefüllt, sodass ich nicht noch irgendwelche Vorgabewerte definieren muss. Und das hier ist die Klasseninitialisierung. Ich überschreibe die GetProperty und SetProperty Methoden von der GObject-Klasse mit zwei selbstdefinierten, definiere daraufhin dann Attribute für die Instanzen. So eine Instanz hat die Attribute zurzeit Farbe und vier weitere Attribute, die die Position genauer kennzeichnen. Und an dieser Stelle sieht man, wo die G-Type-Informationen wieder benötigt werden. Wenn ich zum Beispiel solche Properties anlege, dann brauche ich exakt den G-Type-Typen dafür, damit G-Type bzw. G-Object weiß, wie groß die Strukturen sind, wie diese zu kopieren sind, wie diese freizugeben sind, wenn die Klasse wenn die Instanz freigegeben wird. Und ich definiere danach noch, dass auf dieses Property sowohl lesend als auch schreibend zugegriffen werden kann. Zu den drei Strings, die hier auftauchen, das ist einmal der sogenannte Nickname dieses Attributs. Das ist der Name, den ich später in Anwendung verwende, um auf dieses Attribut zuzugreifen. Danach erfolgt eine kurze Beschreibung, ein Titel für dieses Attribut und das, was ich hier nicht weiter ausgeführt habe, das Blurb, das ist dann für eine detaillierte Beschreibung, die später in der API-Dokumentation auftauchen wird. Das ist die eigentliche Stelle, an der ich die virtuellen Methoden überschreibe aus der Renderer-Klasse. Ich caste mir die Klasse, die mitgegeben wurde, entsprechend auf die Renderer-Class und überschreibe dann diese beiden Funktionspointer mit Zeigern auf gültige Funktionen, die ich dann hier oben implementiert habe. Die Reset ist leer implementiert zurzeit und die Render-Methode benutzt einige Cairo-Aufrufe, um das Rechteck zu zeichnen. Was wichtig ist, sind dann noch die Get- und Set Property-Methoden. Das hier ist die Set-Property-Methode für diese Klasse. Ich benutze hier eine Enumeration für die Property-ID, um rauszukriegen, welches Property angefasst wird. Diese Methode wird von GObject aufgerufen, wenn ich mittels GObject-Set-Attribute verändere. Hier sieht man zwei verschiedene Arten und Weisen, wie man das Ganze handhaben kann. Bei der Color habe ich das Ganze in eine Funktion ausgelagert, weil das mehr als zwei Zeilen Quelltext waren und das der Übersichtlichkeit geschadet hätte. Die anderen Properties habe ich direkt hier implementiert. Was in diesem Fall, in diesem Zusammenhang sehr wichtig ist, ist der Umgang mit G-Values. G-Values sind eine Struktur, die es uns ermöglicht, beliebige Daten auf ein und dieselbe Art und Weise zu transportieren. Das Ganze kapselt im Endeffekt einfach nur einen Zeiger auf die entsprechende Speicherstruktur, speichert gleichzeitig den Typen mit, der in dieser Struktur gespeichert wird und dieser Typ lässt sich dann mit entsprechenden Get-Funktionen wieder herausholen. Vorteil bei diesem System ist, dass diese Methoden zum Beispiel fehlschlagen automatisch, wenn ich versuche, ein Double als Integer auszulesen oder ein Objekt als Zeiger auf eine Boxstruktur. Was in diesem Fall, in diesem Zusammenhang auch noch recht wichtig ist, ist GObjectNotify. Das ist eine Funktion, die ein Objekt auf sich selber aufrufen sollte, sobald ein Attribut verändert wird, weil Änderungen an Attributen wiederum für andere Klassen interessant sein können. Wenn ich jetzt zum Beispiel die Standardgröße von Folien in einer Präsentation ändere, dann möchten das die Klassen, die die Folien entsprechend darstellen, natürlich auch gern wissen, damit sie diese Größenänderungen jeweils darstellen können. Dabei wird automatisch bei diesem GObjectNotify ein Signal emittiert, das dafür sorgt, dass die anderen Klassen darauf reagieren können, auf dieses Verhalten, dass sie mitkriegen, dass sich dieser Wert verändert hat und dass sie sich dann gegebenenfalls neu zeichnen oder sonst was machen können. Wenn wir das Ganze mit einer Funktion machen, Prachtbeispiel von schlechtem Quelltext, ich habe hier das GObjectNotify vergessen, überprüfe ich erstmal, ob ich eine gültige Struktur in meiner Klasse habe, gebe die im Notfall frei und kopiere dann die übergebene Struktur in meine Klasse rein, um diese Farbe definieren zu können, die dann beim Rechteck verwendet wird. Das Ganze läuft ziemlich analog, wenn man die Objekteigenschaften auslesen möchte über die Properties. Das funktioniert dann halt mit gValueSet. Ja, ist relativ einleuchtend, was da passiert. Also ich lese einfach aus der Rectangle-Klasse die entsprechenden Attribute aus, schmeiß die in das gValue rein und das wird dann später geObject intern so weit weiterverarbeitet, dass der Nutzer damit dann auch wirklich was anfangen kann. Damit haben wir auch schon Attribute und virtuelle Methoden abgehakt. Virtuelle Methoden waren die Render- und Reset-Methoden, die wir definiert und überschrieben haben von unseren Anwenderklassen. Attribute waren Position und Farbe der Rechtecke. Jetzt kommen wir zu Signalen. Ein vernünftiges Signalsystem ist einfach nötig, wenn man objektorientiert arbeiten möchte, weil gewisse Klassen davon benachrichtigt werden müssen, wenn sich gewisse andere verändern. Wenn ich zum Beispiel eine Baumansicht habe oder eine Listenansicht, wie hier in diesem Seitenfeld, dann möchte diese Ansicht das gern wissen, wenn sich diese Liste ändert, und diese Benachrichtigung, die schicken wir mit Signalen raus. Signale werden definiert im H-File. Das sieht man hier. Die werden definiert wie virtuelle Methoden. Da wird eine entsprechende Standardimplementation, wenn denn eine benötigt wird, gleich reingeschrieben. Und im Endeffekt dient dies nur als Typbezeichnung für die Funktion, weil hier Rückgabewerte und Attribute genauer spezifiziert werden. Das Signal selber registriert eine Klasse dann für sich, beziehungsweise in diesem Fall das Interface. Mit gSignalNew. Hier geben wir wieder einen Namen für dieses Signal an, über den wir nachher auf das Signal zugreifen können. Geben an, auf welcher Klasse das Ding operiert, in diesem Fall auf dem CC-Model. Geben einige Parameter zu dieser Signalemission an. Diese Parameter, die sind in der Dokumentation dann später genauer erklärt. Wir haben mit DevHelp ein Dokumentationsbetrachter, der es uns ermöglicht, mit GTK-Doc erstellte Dokumentation zu betrachten. Und hier entsprechend tauchen dann bei der Signalerklärung auch die einzelnen Werte dieser Signalflags auf. Das RunLast sorgt dafür, dass der Default-Händler nach Methoden abgearbeitet wird, die andere Klassen bei dieser Klasse registriert haben. Und das NoRecurse sorgt einfach dafür, dass dieses Signal nicht mehrfach imitiert wird, sondern dass einfach nur, wenn das Signal gerade läuft, also das Signal gerade abgearbeitet wird in anderen Klassen und das Signal dabei nochmal imitiert wird, dass das Aussenden des Signals einfach nochmal von vorn startet und nicht dieser Durchlauf beendet wird und danach nochmal durchläuft und danach nochmal durchläuft und eventuell nochmal. Das ist in diesem Fall sehr sinnvoll, weil dieses Signal die Betrachterklassen darüber informiert, dass ein Knoten in diesem Baum hinzugefügt wurde. Und dass ein Knoten hinzugefügt wurde, ist eine einmalige Sache. Da brauche ich nicht ein zweites oder drittes Mal später explizit drauf zurückkommen. Dann definiere ich das Offset, mit dem dieser Pointer in der Klasse definiert ist. Das ist eigentlich eine ziemlich eklige Sache, weil ich, sobald ich die Struktur der Klasse verändere, sich dieses Offset wieder ändert. Das ist eigentlich eine Integerzahl, die hier steht, die müsste in diesem Fall bei irgendwo 12, 14 oder so liegen. Und in dem Moment, in dem ich einfach in der Klassenstruktur ein Signal oder eine virtuelle Methode vor dieser Methode erzeuge, rutscht diese weiter nach hinten. Das wiederum erhöht das Offset. Und damit wir uns da nicht mit der Berechnung auseinandersetzen müssen als Anwendungsentwickler, gibt es da das kleine Makro für, das uns hier aus der Klasse und dem Namen des Signalpointers einfach das entsprechende Offset berechnet. Dann folgen Akkumulatordefinitionen. Es ist für einige Klassen zum Beispiel sinnvoll, dass das Emittieren eines Signals gestoppt wird unter gewissen Konditionen. Ob das passiert, wenn das erste Mal True auftaucht oder das erste Mal False oder welchen Rückgabewert ich davon habe, insgesamt True oder False, wenn beide Werte auftauchen aus Funktionshändlern, das kann ich hier definieren. Das interessiert mich in diesem Fall jetzt mal überhaupt nicht. Deshalb habe ich da einfach nur zwei Nullpointer definiert. Das sind auch Dinge, die sehr selten auftauchen, und wenn sie auftauchen, dann sind sie zum Beispiel im GTK drin, und das GTK selber ist auch eine sehr gute Referenz für Beispielcode, was solche Dinge angeht. Danach definiere ich einen Marshaller. Das ist eine Art Struktur, das ist eine Struktur, die einen Funktionsaufruf kapselt. Anhand des Namens kann ich schon erkennen, dass diese Funktion nichts zurückgibt, Void und zwei Box-Typen als Attribute empfängt. Und dann wird im Anhang daran nur noch bei dieser Methode genau definiert, was für Attribute und Rückgabewerte das sind. In diesem Fall gtypeNon, gibt nichts zurück, hat zwei Attribute. Das erste ist ein gtktreePath und das zweite ist ein gtktreeEther. So werden Signale registriert. Das Anhängen an Signale funktioniert sehr einfach. Das macht die View-Klasse dazu. Das geschieht hier. Hier gebe ich mit als ersten Parameter, welches G-Object dieses Signal emittieren soll. Danach, auf welches Signal ich hören soll. Hier sieht man, dass dieses Node Inserted wieder auftaucht. Das ist das, woran wir uns hier nachhalten. Dann definiere ich einen Callback, eine Funktion, die aufgerufen wird, wenn dieses Signal emittiert wird, und noch einen Zusatzparameter, der beim Abarbeiten dann zur Verfügung steht. Damit hätten wir auch G-Object abgehakt, und jetzt kommen die wirklich lustigen Teile, die beim GTK so richtig erst seit 2.4 verwendet werden. Interfaces und Interface-Definitionen. Das ist auch das, womit später Plugins realisiert werden. Ich definiere ein Interface und ich habe dann einfach nur noch eine Bibliothek, die ich zur Laufzeit zuladen kann, die dieses Interface auf irgendeine Art und Weise implementiert. So haben wir zum Beispiel für die Entwicklungsumgebung Anuta ein Interface, das sagt Versionsmanagement, und da gibt es zurzeit zwei Implementationen für, eine fürs CVS, eine fürs SVN, die beide über G-Interface implementiert werden. Bei G-Interface gibt es selber auch wieder Attribute, virtuelle Methoden und Signale, wie wir das auch von den Klassen her kennen. Es gibt aber auch Prerequisites. Das sind Vorbedingungen, die Klassen ebenfalls erfüllen müssen, wenn sie diese Interfaces implementieren. So kann es zum Beispiel nötig sein, dass ein Interface nur von gewissen Klassen implementiert werden kann, die von einer anderen Klasse abgeleitet werden. So habe ich zum Beispiel als Prerequisite für das CC-Model, das ich hier drin habe, definiert, dass, das ist eine GetType-Methode drin hier, dass dieses Model nur von Klassen vom GTK-Object oder Klassen implementiert werden kann, die vom GTK-Object abgeleitet werden. Das Ganze mache ich, weil ich das GTK-Object eine fliegende Referenz hat, also mit einer Referenz von 1 erstellt wird. Diese Referenz aber im Laufe des Abarbeiten des Programms gelöscht wird und durch eine andere ersetzt wird, durch die eigentliche Referenz, mit der wir da arbeiten wollen. Das Ganze benutzen wir zum Beispiel, wenn wir Widgets erstellen, damit, wenn ich ein Widget lösche, auch alle darin eingebetteten Widgets zum Beispiel gelöscht werden können. Das wäre nicht möglich, wenn der Referenzzähler von vornherein 1 wäre und ich den nicht erniedrigen könnte über spezielle Wege. Und das wiederum wird zu hässlichen Speicherlecks führen. So können wir also mit Vorbedingungen arbeiten. Ich habe auch noch Beispielcode, wie man mit Attributen umgeht. Den kann ich nachher eventuell zeigen. Der ist nicht ganz so schön, wie wenn man das in Klassen macht, weil ich als Klasse sagen muss, dass ich von dem Interface die Attribute übernehme und selber implementiere, und das doch recht aufwendig ist. Beispielcode dafür ist zum Beispiel der neue Dateiauswahldialog im GTK. Der ist auch sehr gut dokumentiert und als Beispielcode extrem hervorragend geeignet. Dann möchte ich jetzt noch auf einige Tools zu sprechen kommen, die wir bei GNOME verwenden, im Umfeld von GNOME in Bezug auf Softwareentwicklung. Das erste ist GTKDoc, das hatte ich gerade eben schon kurz erwähnt. Das ist das Tool, mit dem wir unsere API-Dokumentation erstellen. Wir benutzen das und kein anderes System, weil das eine Integration in GObject bietet. Das Auslesen von Attributen und Signalen geschieht automatisch, indem ich dem GTK-Doc einfach nur mitgebe, pass auf, ich habe hier eine Klasse, die heißt so und so und sieh mal zu, dass du da die entsprechenden Attribute ausliest und erstellt dann daraus entsprechend auch Doku. Das Problem war halt vorher, dass es schon eine ganze Menge Systeme in dieser Richtung gab. Das Problem ist aber, dass diese alle so statisch implementiert waren, dass sie sich nicht erweitern lassen um ein neues Typsystem, das man in diesem Fall beschreiben möchte. Das GTK-Doc wird jetzt zurzeit gerade wieder erweitert für die nächste GNOME-Version, um auch Stabilitätsmerkmale zu APIs mitdefinieren zu können. Zum Beispiel, diese API wird nicht geändert, solange vorne an der Bibliotheksversion eine 2 steht oder diese Funktion unbedingt nicht verwenden, weil das kann sein, dass die in 2 Wochen schon wieder anders heißen, ersetzt sind oder ganz rausgeflogen sind. Etwas, was wir jetzt im Moment verwenden, um Firmen und Leuten, die unsere Software verwenden, unsere Bibliotheken verwenden, genau sagen zu können, hier, pass auf, das solltest du noch nicht verwenden, da solltest du noch warten, bis das ausgereift ist oder das hier kannst du ruhig verwenden, bis GNOME 3.0 rauskommt, wird das funktionieren auf diese Art und Weise. Das andere Tool, das vor Urzeiten bei GNOME entwickelt wurde, ist IntelTool. Das ist dient zum Auslesen von Textmitteilungen aus Programmquelltext, aus Dateien wie XML-Dateien, aus INI-Dateien, aus vielen möglichen anderen Dateien. Extrahiert diese Messages in .po-Dateien, wie sie Übersetzer kennen, sofern hier Übersetzer unter uns sind. Und das sorgt halt dafür, dass ich die Übersetzung von Anwendungen nur noch an einer Stelle mache. In dieser PO-Datei und alles, was nicht in dieser PO-Datei drin ist, ist nicht übersetzbar, sodass Übersetzer nur noch an einer Stelle eingreifen müssen. Das ist sehr nett, dann, wenn man das weiterdenkt mit Erweiterungen wie das Rosetta, das vom Ubuntu-Projekt jetzt initiiert wurde. Das ist eine Web-Plattform zum Übersetzen, die es einfach ermöglicht, diese PO-Dateien über ein Web-Interface zu editieren und zu erweitern, sodass Übersetzungen noch leichter upstream gelangen können und dass die Einstiegshürde in das Übersetzen von Software noch geringer wird, dadurch, dass es noch einfacher wird. Das Ganze ist modular erweiterbar, das hat den Debian-Jungs so toll gefallen, dass sie ihre gesamten Dokumentationen von den DebConf-Templates auch mit IntelTool gestalten und IntelTool werde ich nicht mehr lange als GNOME-eigenes Werkzeug definieren können, weil es einfach so weit verbreitet ist in der Verwendung bei anderen Anwendungen, dass man wirklich nur noch sagen kann, dass das im Ursprung aus dem GNOME-Projekt entstammt, aber mittlerweile wirklich sehr weit verbreitet verwendet wird. Fragen. Das war sehr viel Information, sehr schnell präsentiert, in sehr wenig Zeit, ich weiß. Der Punkt ist halt nur, dass man diese Information dass mir kein 2-Stunden-Slot zur Verfügung gestellt wurde, um das in aller Ruhe durchzukauen. Dass es aber dennoch sinnvoll ist, diese Sachen mal erklärt zu kriegen, weil die Dokumentation dazu relativ spärlich ist. Hast du ein Mikro?
Hallo, hallo, Test.
Tag.
Die ganzen Informationen sind alle in den Objektdateien drin, also auch die Dokumentation zum Teil ist in den Objektdateien drin.
Die steckt da teilweise auch drin, aber da dann halt jeweils auch nur die englische. Das Ganze machen wir mit in den Objektdateien, weil dadurch, dass wir das Typsystem selbst implementieren, können wir die Introspection sehr stark selber beeinflussen, also das Reingucken in existierende Objekte und das verwenden wir zum Beispiel beim Glade Interface Designer. Ich kann das hier kurz zeigen, wenn ich den freien Workspace habe. Da kann ich mir meine grafischen Oberflächen einfach zusammenklicken.
Das gibt's auch nicht ohne, also es gibt kein Gnome Strip oder sowas, nehme ich mal an.
Nein, das Ganze machen wir, weil wir zum Beispiel, wenn ich hier jetzt das Fenster angewählt habe, in diesem Editor, wir diese Informationen, die hier an der Seite präsentiert werden, die Eigenschaften, die ich verändern kann, in diesem User Interface, das wird alles aus diesen Object-Dateien ausgelesen und genau deshalb liefern wir das mit, weil das für solche Tools einfach sinnvoll ist und weil es sehr regelmäßig vorkommt, dass solche Tools erstellt werden.
Also dann erübrigt sich wahrscheinlich meine zweite Frage, die wäre nämlich, ob das die GTK-MM, also dieses C++-Interface, das Ganze auch mitschleift. Also das ist also auch nur so ein ganz kleiner Layer, der dann auch unten drunter das dynamische Objektsystem von C benutzt, nur nochmal statisch zur Compile-Zeit hoffentlich dann
abfängt. Ja, genau. Wie gesagt, also die GTK-MM, das ist eine sehr kleine Bibliothek, die wirklich nur Funktionsaufrufe weiterleitet und an das GTK selber und dadurch natürlich vom GTK abhängt und dadurch diese Informationen auch alle mitschleift, ja.
Aber das Erstellen von neuen Klassen funktioniert dort mit dem Ableiten
von Klassen? Das kann man genau so machen, wie man das von allen anderen C++-Anwendungen her kennt. Und um jetzt mal kurz eine Lanze für GTKMM zu brechen, also ich selber schreibe sehr viel Quelltext in C, mag das GTKMM nicht so. Ich habe es mir aber mal angeschaut und ich muss sagen, dass es mir deutlich besser gefällt als andere C++-Lösungen wie zum Beispiel Qt, weil wenn ich GTKMM-Quelltext sehe, dann sehe ich schneller, dass das wirklich C++-Quelltext ist, als ich das teilweise bei Qt-Quelltext sehe. Das soll nicht heißen, dass Qt scheiße ist, das heißt einfach nur, dass Leute, die Dinge wie die STL, die Template Library von C++, Leute, die das gern verwenden, viel verwenden und regelmäßig verwenden, dass die sich wirklich mal GTKMM anschauen sollten, weil die API sehr stark an die STL angelehnt ist und sehr C++-spezifisch ist. Weitere Fragen?
Ich kann also mittels GTKMM meine Klassen im C++-Stil schön ableiten, wie ich es in C++ gewohnt bin. Hat dann die GTK-C-Seite auch wieder etwas von meinen in C++ abgeleiteten Klassen oder holpert es da dann ein bisschen?
Nee, andersrum geht das nicht. Also man kann nur die gerappten Klassen ableiten. Es geht halt bei diesen Wrappern nicht darum, dass man auf GTKMM-Klassen zurückgreifen kann von C-Programmen. Wenn ich das Ganze von C verwenden will, muss ich das über eine C++-Brücke machen. Das heißt, mein Compiler muss C++ fressen und wenn er das tut, kann ich gleich C++ verwenden, meiner Meinung nach. Da habe ich auch keinen großen Vorteil von. Was halt wichtig ist, ist, dass sich Interfaces und Klassen ableiten und implementieren lassen in C++, damit man da nicht mit dem mit dieser etwas ungewöhnlichen API, wie man sie dann aus C her kennt, konfrontiert wird.
Aber wenn ich will, dass andere Bindings wie das C-Binding oder das Python-Binding was davon haben, dann muss ich es gleich in C machen.
Dann solltest du das gleich in C machen, ja.
Danke.
Oder du schreibst das erst in C++ und schreibst es dann in C um. Gibt Leute, die machen das gerne, Doppeltarbeit oder so.
Entschuldigung, also ja. Da muss ich jetzt auch nochmal nachfragen. Also das stimmt wirklich. Also ich kann jetzt nichts in dieser C++-Bibliothek ableiten, das irgendwie kompilieren, als Objektdatei rumliegen lassen, mir von mir aus noch eine C-Header dazu schreiben und dann die Objektdatei und die C-Header-Datei ausliefern, die dann in Python wieder benutzt werden kann. Also das heißt, wenn ich einmal was in C++
abgeleitet... Das kannst du natürlich machen, aber da musst du im Endeffekt den kompletten Weg... Also du musst selber dein Objekt nach C rappen und dann den kompletten Weg gehen, den die Python-Bindings gehen. Selber.
Ich brauche nur Header-Dateien.
Wie bitte?
Die Implementation habe ich in meinem C++.
Ja, genau. Das hast du da drin. Dann musst du ein Interface schreiben in C für deine C++-Klasse. Das heißt, du musst einen GObject-Typ schreiben, der die Funktionen an deine C++-Klasse weiterleitet.
Da gibt es doch bestimmt schon fast einen fertigen Compiler dafür, der mir dann aus meinem C++-Code das generiert, oder?
Nein. Nee.
Könnte es aber geben.
Das gibt es für C#. Weil C#, also im Mono-Framework, ja den Anspruch hat, dass das Ganze in einer Intermediate-Sprache gespeichert wird und von anderen Sprachen verfügbar sein soll. Also es ist möglich, mit C# implementierte Klassen in anderen Sprachen zu nutzen, aber keine mit C++ generierten Klassen.
Mit den Interfaces, also wenn man dann in C++ ein Interface implementiert, sollte das doch aber eigentlich gehen, oder? Also wenn ich jetzt so ein glib-Interface habe und dies in C++ implementiere.
Ja, das dann lass uns einfach mal so tun, als ob du das Interface für diese Liste hier implementiert hast in C++ und du das jetzt in Python nutzen willst. Dann hast du nämlich ein gewaltiges Problem. Du hast zwar das Interface implementiert, du musst aber dem Python-Binding eine C-Struktur mitgeben. Und du hast keine C-Klasse, die du dieser Python-Struktur mitgeben kannst. Die müsstest du erst selber schreiben und das Ganze komplex rappen. Und das ist halt ziemlich aufwendig und das macht keiner. Das will auch keiner. Da vorne war noch eine Frage? Nicht? Okay. Ja, ansonsten, wenn noch im weiteren Verlauf dieses Events Fragen aufkommen sollten, ich bin unten im Hackcenter, wenn man reinkommt, gleich links in der Ecke, ganz weit hinten in der Ecke verkrochen, da kann man dann auch gern weiter Fragen stellen, sich Sachen zeigen lassen, etwas weiter ins Detail gehen bei diesen Dingen, und dann bedanke ich mich für Ihre Aufmerksamkeit.